Guten Morgen, ihr Lieben. Was habe ich mich gefreut, als ich gehört habe, dass es endlich wieder losgeht mit den Predigtreihen. Endlich nicht mehr predigen, worauf ich Lust habe und was mir auf dem Herzen liegt. Ja, Beauftragungen haben doch einfach auch viel Gutes und Entlastendes in sich, vor allem wenn man schon etwas älter ist, so wie ich. Als Abraham 75 Jahre alt war und ihm vielleicht auch nicht mehr so viel eingefallen ist, da hat er sich doch bestimmt auch über diesen wunderbaren Auftrag gefreut, den ihr bei der ersten Predigt der Reihe mit Gerhard beleuchtet habt. Geh los, verlass dein Vaterland, geh von deiner Familie weg. Ich sag dir zwar noch nicht, wohin es geht, aber vertrau mir, das wird hammermäßig gut. Und Abraham macht es. Und das macht ihn für uns zum Vorbild des Glaubens. Und genauso übrigens auch für Juden und Muslime. Gott sagt etwas und ohne zu zögern oder zu diskutieren, gehorcht Abraham und geht los, macht sich auf seine Glaubensreise. Gut, er hat ein bisschen Familie mitgenommen, weil solche Spezialaufträge von Gott so ganz allein irgendwie schwer auszuhalten sind. Und das war eigentlich Abrahams erster Umweg auf der Reise des Vertrauens, beziehungsweise ein Missverständnis oder eine ganz leichte Uminterpretierung von Gottes Aufträgen. Aber auch mit den Gefährten zusammen war es jedenfalls gar nicht so leicht, den Auftrag Gottes umzusetzen. Die Gemeinschaft des Rings drohte immer wieder auseinanderzubrechen bei den vielen Herausforderungen auf dem Weg. Als dann nach 11 Jahren immer noch nichts von Gottes Verheißung, er würde Abraham zu einem großen Volk machen, zu sehen war, da kam die Sache mit Hagar und Ismael. Da versuchten sie, dem lieben Gott ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Das hatte im Nachhinein ja auch sein Gutes, denn ohne diesen eigenmächtigen Umweg hätten wir dieses Jahr nicht so eine wunderschöne Jahreslosung. 1. Mose 16, 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Doch nach weiteren 13 Jahren war immer noch nichts von der Verheißung zu sehen. Gott sah es schon, ja, Abraham nicht. Aber bevor Sarah und Abraham erneut auf die Idee einer leichten Uminterpretierung kommen konnten, bekräftigte Gott noch einmal sein Versprechen, Abraham zu einem großen Volk zu machen und ermutigte ihn zum Durchhalten. Worüber der Klaus vor 2 Wochen aus 1. Mose 17 gepredigt hat. Und dann sollte letzte Woche endlich über die Erfüllung dieser Verheißung gepredigt werden. Das, worauf Abraham 24 Jahre lang gewartet hat. Ihr habt ja nur 2 Sonntage drauf gewartet, aber immerhin. Und dann fiel das aus. Genauso wie übrigens auch die Verschonung von Sodom und Gomorra. In demselben Kapitel 18. Ja, und jetzt komme ich. Isaak ist geboren, beschnitten, wächst und gedeiht. Ismael und Hagar sind von Abraham und Sarah entsorgt worden. Übrigens auch wieder eigenmächtig. Man könnte aber sagen, die Erfüllung der Verheißung kommt nach circa 40 Jahren endlich ein wenig ins Rollen. Abraham ist wie im Segensrausch. Im geistlichen Höhenflug unterwegs. Und doch sieht er noch nicht, worum es Gott wirklich geht. Klammer auf, warum 40 Jahre? Es gibt über das Alter von Isaak am Beginn von 1. Mose 22 keine wirkliche Klarheit. Die einen sagen, er wäre da schon 37 Jahre alt und leiten das vom Alter seiner Mutter Sarah her. Und die anderen, denen ich zuneige, schauen auf den Begriff Naa in Vers 5 und öfter für Isaak. Naa wird zwar oft mit Knabe übersetzt, kann aber sowohl ein 3 Monate altes Baby bezeichnen, als auch einen Teenager bis zu 17 Jahren. Und ich habe mich dann einfach mal für 15 entschieden, weil ich das zum einen für mich so schön symbolhaft fand mit den 40 Jahren, 25 plus 15, 40. Zum anderen lag mir das aber auch als Schulsozialarbeiter nahe, denn ich denke, dass diese Geschichte uns auch tatsächlich zeigen wollen, diese Geschichten um Ismael und Isaak, wie sowohl Ismael als auch Isaak beide als Teenager Traumatisierungen durch religiösen Missbrauch erlebt haben. Sie sollten auf dem Altar der Rechtgläubigkeit geopfert werden. Beide wurden übernatürlich von Gott aus diesem Missbrauch gerettet. Beide mussten in ihrem Leben damit klarkommen, wovon uns nichts weiter berichtet wird, weil der Fokus auf Abraham liegt und seiner Vertrauensreise. Aber das schwingt jedenfalls im Hintergrund mit, wenn wir uns diese beiden Stammväter der Araber und Israeliten anschauen. Klammer zu. Jedenfalls wäre diese Predigt heute Morgen fast auch ausgefallen, so wie die von letzter Woche. Diesmal aber nicht wegen Krankheit, sondern schlichtweg wegen Unvermögen. Ich kam einfach nicht an die Geschichte heran. Ich hatte mir sogar schon eine Hagar-Predigt zurechtgelegt, also einen Ersatz, der in die gleiche Richtung gegangen wäre, aber eben nicht wirklich dem Auftrag entsprochen hätte, den ich von euch bekommen habe. Predige zum Thema, wie weit geht dein Gottvertrauen? Vertrauen auf Gott, da hatte ich mir erst gedacht, naja, das ist so ein dankbares Thema. Ja, da kann man doch so herrlich, religiös, romantische Dinge sagen. Vertrauen ist die Annahme, dass Entwicklungen einen positiven oder erwarteten Verlauf vernehmen. Da geht man einfach Augen zu und durch. Oder ich hätte etwas schlauer Niklas Luhmann, den berühmten Soziologen, zitieren können. Der definiert Vertrauen darüber hinaus als einen Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Also dort, wo die rationale Abwägung von Informationen aufgrund unüberschaubarer Komplexität wegen Zeitmangels zur Auswertung oder des gänzlichen Fehlens von Informationen überhaupt nicht möglich ist, befähigt dann das Vertrauen zu einer auf Intuition gestützten Entscheidung. Aha, wegen der Reduzierung sozialer Komplexität, deswegen ist der Abraham einfach so losgegangen, ohne groß nach näheren Informationen zu fragen. Deswegen hat er nicht nach rechts und links geschaut, hat nicht irgendwie nach anderen Leuten geschaut, sondern ist einfach zack los. Das hätte ich sagen können. Aber dann kam die Klammer hinter dem Thema. Ich soll das Thema anhand der Opferung Isaaks entwickeln. Boah, und dann habe ich mir die Geschichte mal vorgestellt. Und ich muss oder ich will euch vielmehr gleich zu Beginn der Predigt gestehen, so weit geht mein Vertrauen nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob unser Vertrauen auf Gott in der Nachfolge Jesu etwas mit dieser Geschichte zu tun haben sollte. Gottvertrauen ist doch keine Reduzierung sozialer Komplexität, sondern eher das Einbinden in soziale Komplexität. 1. Mose 22 gehört für mich zu den schrecklichsten Geschichten der Bibel. Die Opferung Isaaks steckt voller Gegensätzlichkeiten. Es ist eine Geschichte, in der Gott erst Blut fordert und es dann doch nicht will. Eine schreckliche Geschichte mit gutem Ende. Eine Geschichte, die empört und beruhigt und provoziert und fast alle Klarheiten über Bord wirft. 25 Jahre auf den Start der Verheißung warten, 15 Jahre lang die Freude, der Stolz und die Hoffnung spüren wegen Isaak. Und dann ein solches Opfer. Meine Frau Dani und ich, wir haben im Wohnzimmer gesessen und haben das einfach mal so miteinander durchgespielt. Ich komme eines Tages aus meinem Zimmer und erzähle ihr, dass ich gerade stille Zeit gemacht habe und dass Gott mir im Gebet gesagt hat, ich solle unseren erstgeborenen Sohn Leon töten. Als Beweis für meine Treue und Liebe zu Gott. Ja, das steht da so nicht drin. Aber wie sollte man sich das denn anders vorstellen, als dass Sarah eben doch auch davon gewusst hat, zumal sie bei der Verstoßung Ismaels ja auch miteinander konspiriert haben. Wir lesen nichts von einem mütterlichen Aufschrei. Und wenn Abraham es Sarah verheimlicht hat und einfach so im Alleingang losgezogen wäre, um den Sohn zu töten, wäre es ja noch schlimmer. Denn Isaak war doch auch Sarahs Sohn. Also meine Frau Dani wäre mit Sicherheit hinterhergereist, um mich zur Rede zu stellen, mir den Kopf zu waschen. Und sie hätte damit doch vollkommen recht gehabt. denn es handelt sich doch um ein kostbares, von Gott geschaffenes Menschenleben, über das ich nicht einfach so verfügen darf. Auch nicht, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass Gott es mir gesagt habe, ich solle meinen Sohn umbringen. Und auch Isaak war alt genug, um irgendwann auf dem Weg eine Ahnung davon zu bekommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Also mein Sohn Leon hätte bei allem Vertrauen, das er in mich hat, doch genauso wie Isaak zumindest gefragt, wo denn nun eigentlich das zu opfernde Tier sei. Und dann liegt er plötzlich auf dem Altar. Ich habe meinen Sohn überwältigt, habe ihn als sein Vater festgebunden. Was muss Isaak da empfunden haben? Der Mensch, dem er blind vertraute, der hat ihn auf den Altar geworfen und festgebunden und er hebt das Messer, um es ihm in die Brust zu rammen und ihn zu töten, weil Gott es ihm angeblich befohlen hätte. Und das nicht, weil irgendetwas mit Isaak falsch war, sondern Gott will einfach nur meinen Glauben prüfen. Das musst du doch verstehen, mein Sohn. Ja, wir wissen im Nachhinein, dass in letzter Sekunde der Engel eingegriffen hat und es dann anders gekommen ist. Aber was ist wohl bei Isaak übrig geblieben? Was hat das mit seinem Glauben an Gott gemacht, beziehungsweise was hat das mit seinem Vertrauen auf seinen Vater gemacht? Es hätte doch im Prinzip jederzeit wieder so geschehen können. Orthodoxer Fanatismus bringt so eine Reduzierung sozialer Komplexität hervor. Aber auch darüber lesen wir nichts. Trotzdem wird dieses Trauma und die daraus resultierenden posttraumatischen Belastungsstörungen in Isaak vorhanden gewesen sein. Denn alle Menschen funktionieren doch seit der Schöpfung in ihrer Psyche gleich. Das ist schließlich keine neuzeitliche Erfindung, das hat Gott so in uns angelegt. Und was ist schließlich mit den Knechten? Gut, die standen unten am Berg. Aber was hätte Abraham ihnen denn sagen sollen, wenn er nach dem Opfer wieder heruntergekommen wäre? Oh mein Gott, es ist ein schreckliches Unglück passiert. Der Junge ist in eine Felsspalte gestürzt. Wie hätte er denn sonst den Tod des Jungen erklären sollen? Es hätten doch bestimmt nicht alle bewundernd darauf reagiert, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte, seht her, ich habe meinen Sohn getötet. Das zeigt euch doch wohl allen, wie lieb ich Gott habe und wie sehr ich ihm vertraue. Einige vielleicht leider schon. Stellt euch vor, so etwas würde jemand in einem unserer Gottesdienste als Zeugnis erzählen. Darum finde ich diese Geschichte so schwer. Ja, ich hätte es mir leicht machen können. Ich hätte sagen können, es ist alles nur eine Symbolgeschichte und es geht darum, Dinge, die einem wichtig sind, loszulassen, auf den Altar zu legen und dergleichen mehr. Und die Geschichte hat ja auf jeden Fall auch diese Bedeutung. Es ist auch eine Weisheitsgeschichte, es ist auch eine Lehrgeschichte für unseren Glaubensalltag. Ja, es gibt diese Ebene in dieser Geschichte, dass es um das geht, was Liebespaare zueinander sagen. Oh, ich liebe dich so sehr, ich könnte oder ich würde für dich sterben. Aber natürlich ist das nicht ernst gemeint. Denn wenn es dazu kommt, wer würde dann schon tatsächlich sterben wollen? Es ist eine Absichtserklärung, um deutlich zu machen, wie sehr man einen anderen liebt. Und trotz all dieser Dunkelheit und dieses Nichtverständnisses in der Geschichte ist die Opferung Isaaks ein wichtiger Teil aller drei abrahamitischen Religionen. Judentum, Christentum und Islam gehören ja zu einer gemeinsamen und vielfach vernetzten Überlieferung, natürlich in der jeweils eigenen geschichtlichen Abfolge. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet die Geschichte eigentlich für Juden, was für die Christen und was für die Muslime? Und kann uns das vielleicht die Augen öffnen für das Geheimnis wahren Gottvertrauens? In der jüdischen Tradition ist es die schwerste und letzte von insgesamt 10 Prüfungen des Glaubens Abrahams. Die jüdische Auslegungstradition sieht in der Opferung Isaaks, die sie die Bindung Isaaks nennen, weil das Opfer ja letztlich nicht vollzogen wurde, zwar einen vollkommenen Gehorsamsakt und Vertrauensakt Abrahams, merkt aber schon, dass es irgendwie schwierig ist und versucht in unterschiedlicher Weise das Unfassbare verständlicher oder erträglicher zu machen. In der damaligen Zeit gab es noch Kinderopfer. Aber die werden im Grunde genommen immer mehr scharf gerügt. Dem Moloch soll man keine Kinder opfern, soll man sich stattdessen denn plötzlich Jahwe opfern? Und so gibt es bereits in der rabbinischen Auslegungstradition eine Deutungslinie, die ganz auf der Linie dieser Kritik deutlich zu machen versucht, dass Abraham die Prüfung Gottes missversteht. Abrahams Deutung der Stimme Gottes ist in dieser Tradition ein Irrtum, weil Gott unmöglich etwas befehlen kann, was den grundlegenden Gesetzen der Moral bzw. der sozialen Komplexität der Schöpfung widerspricht. Insofern sei Abraham in gewisser Weise bei der Prüfung durchgefallen, weil er Gottes Wesen nur unvollkommen erfasst hat. Anknüpfen kann diese Deutungslinie an dem hebräischen Wortlaut des Befehls in 1. Mose 22, Vers 2, der nur besagt, dass Abraham seinen Sohn zu einem Brandopfer hinaufbringen soll, nicht aber, dass er ihn opfern soll. In eine ähnliche Richtung geht übrigens die Erzählung der Geschichte im Koran. Dort erreicht der Befehl Gottes Abraham im Traum, sodass von vornherein unklar ist, ob es sich wirklich um eine Anweisung Gottes handelt in der Sure 37. Entsprechend gibt es eine sufische Auslegungstradition, Sufis, das sind die muslimischen Mystiker, die Träume als Ausdruck tiefer Sehnsüchte der Menschen ansieht und den angeblichen Auftrag an Abraham als dessen eigenen innigen Wunsch deutet, seinem Gott, der ihn so reich beschenkt hat und stets begleitet hat, etwas ganz Besonderes zu schenken. Für die Juden bedeutet die Geschichte von Abraham und Isaak jedenfalls eine Abkehr vom Menschenopfer. Gott entschließt sich in der Geschichte, dass keine Menschen kultisch für ihn sterben sollen. Stattdessen opfern die Menschen jetzt Tiere. So opfert Abraham eben ersatzweise den Widder. Und darum ist auch das klagende, archaische Geräusch des Widders am jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah zu hören. Das Horn eines Widders, das ist das Schofar, das im Deutschen meistens mit Posaune oder Trompete übersetzt wird, das aber lange nicht so harmonisch klingt, sondern einfach laut ist. An Rosh Hashanah und am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, bitten die Juden Gott darum, einfach ein weiteres Jahr leben zu dürfen. Und deswegen lesen sie liturgisch in dieser Zeit die Geschichte von Abraham und Isaak vor. Sie berufen sich auf die Treue Abrahams, aber auch darauf, dass Isaak weiterlebte. Und der Tenor ihrer Gebete ist: Gott, lass uns weiterleben, denn du hast auch Isaak weiterleben lassen. Für uns Christen ist die Opferung Isaaks wichtig, weil wir darin eine ganz ähnliche Geschichte entdecken wie die mit Jesus am Kreuz. Gott, der Vater, opfert seinen Sohn Jesus. Die Formulierung zum Beispiel von Paulus in Römer 8, 32, dass Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont habe, muss darum im Licht von 1. Mose 22 gelesen werden. Ähnliches dürfte auch für Johannes 3, 16 gelten, dass der Vater seinen Sohn gab, damit wir leben können. Auch die Erzählungen von Taufe und Verklärung Jesu könnte 1. Mose 22 einen Einfluss gehabt haben. Und wenn das so wäre, dann hätten die ersten Christen damit ein ganz deutliches Statement gesetzt, dass Jesus nicht nur mit der Stimme der Propheten, Jesaja, ne, zum Beispiel Kapitel 9 oder 42, und mit der Stimme der Schriften, Psalm 2, sondern auch durch die Tora mit 1. Mose 22 als der Sohn Gottes legitimiert wird. Also, dass er legitimiert wird in allen drei Teilen des Alten Testaments. Die Geschichte gehört bei uns Christen darum, liturgisch eigentlich zu Ostern. Wir haben sie halt dieses Jahr einfach nur mal einen Monat vorgezogen. Die Muslime nun glauben nun, dass es in der ganzen Geschichte um Ismael ging und nicht um Isaak. Sie erinnern in jedem Jahr mit ihrem Opferfest an Ibrahims, so heißt Abraham dort, an Ibrahims Vertrauensbeweis in Gott. Das Opferfest ist zusammen mit dem Fastenbrechen am Ende des Ramadans das wichtigste Fest im Islam. Im Koran in Sure 37 wird der Sohn übrigens in die Entscheidung Abrahams mit einbezogen. wenn er den Sohn nach seiner Haltung zu seiner eigenen Opferung fragt. Der Vater entscheidet nicht allein über das Schicksal des Kindes, sondern sie tragen gemeinsam diese Last. Und ich finde, das ist doch ein wichtiger Aspekt für den Glaubensgehorsam, den der Koran hier besonders hervorhebt. Es geht nicht um Reduzierung, sondern um Erhöhung sozialer Komplexität. Alle drei abrahamitischen Religionen lesen die Geschichte von der Opferung bzw. Bindung Isaaks bzw. Ismaels, also jeweils an ihren höchsten Feiertagen. Am jüdischen Neujahrsfest und am Versöhnungstag, in der christlichen Osternachtsfeier und beim islamischen Opferfest. Ging es jetzt in dieser Geschichte nur um eine autoritäre Grenzüberschreitung durch Gott, da wäre das doch nicht zu verstehen. Vielleicht will uns diese biblische Erzählung Größeres sagen. Vielleicht lässt sie einen tieferen Blick auf das Geheimnis Gottes und seine Beziehung zu den Menschen zu, um die es doch im Kern aller Gottsucher, aller Religionen geht. Während Abraham anderswo in der Bibel ja doch durchaus immer wieder mit Gott diskutiert, wenn es um Befehle geht und ins Feld führt, dass Gott keine unschuldigen Menschen töten soll, ist hier kein Wort des Widerspruchs von ihm zu hören. Abraham erscheint geradezu wie ein Fanatiker, der alles tut für seine religiöse Mission oder das, was er dafür hält. Einer, der keine Fragen mehr stellt, nicht nach rechts oder links sieht, einer, der blind ist vor lauter Gehorsam. Solchen religiösen, orthodoxen Fanatismus gab und gibt es in allen Religionen. Aber worum geht es denn eigentlich beim Glauben, beim Vertrauen auf Gott? Es geht um positive Erfahrungen, die man miteinander gemacht hat. Aber diese positiven Erfahrungen müssen doch für alle Beteiligten gelten. Es geht um die Erhöhung sozialer Komplexität. Es kann doch nicht sein, dass einer auf Kosten anderer seine positiven Erfahrungen mit dem lieben Gott macht. Kann das Gottes Wille sein? Juden, Christen und Muslime sind sich darin einig. Nein, das ist nicht Gottes Wille. Denn in allen drei Versionen der Geschichte unterbricht Gott durch einen Engel Abraham bei seiner Tat. Und danach heißt es, dass Abraham die Augen erhebt und sieht. Und sehen heißt immer auch erkennen. Und ich finde, das wäre doch eine super Grundlage, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Abraham nennt diesen Ort der Gottesbegegnung Yahweh Jireh, der Herr sieht bzw. der Herr versorgt. Ja, in der Erzählung von Isaaks Opferung zerschellen alle gängigen Muster der Beziehung von Gott und Mensch. Dieser Gott, der uns hier begegnet, der erfüllt keine Wünsche. Im Gegenteil, er scheint dem Menschen ganz fremd zu werden. Und trotzdem hebt Gott seine Verheißung Abraham gegenüber nicht auf. Aber es bleibt diese Irritation zurück. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie gehen wir überhaupt mit solchen Situationen um? Diese und ähnliche Erzählungen aus dem Alten Testament wie auch dem Neuen Testament loten die Tiefen der Gottesbeziehung aus. Und deswegen sind sie natürlich für alle Weltreligionen, die sich auf die Bibel beziehen, unverzichtbar. Und die Antwort auf diese tiefen Erlebnisse, diese tiefen Momente in der Gottesbeziehung, die wir nicht verstehen, die Antwort ist nicht Rechtgläubigkeit im Sinne von orthodoxem Fanatismus. Der jüdische Philosoph Emil Fackenheim schreibt: Haben Sie je darüber nachgedacht, warum Gott selbst zu Abraham spricht, als er ihm den Befehl gibt, Isaak zu opfern, aber einen Engel sendet, um die Erlassung mitzuteilen? Gott hat sich über Abraham geärgert. Abraham hat die Prüfung nicht bestanden, er ist durchgefallen. Als Gott Abraham befahl, Isaak zu opfern, wollte er Abrahams Weigerung. Er wollte nicht Ja, sondern er wollte Nein. Gott will keine Reduzierung sozialer Komplexität als Ausdruck des Gottvertrauens, sondern die Erhöhung sozialer Komplexität, das will Gott uns sehen lassen. Moria, der Berg der Versuchung Abrahams, heißt deswegen übrigens auf Moria, auf Deutsch heißt das, Gott lässt mich sehen. Auf Moria und auf Golgatha lernen wir hindurchzusehen durch das Dunkle und Furchtbare in dieser Welt, in unserer menschlichen Geschichte. Und gerade jetzt in dieser Zeit, die geprägt ist von Pandemie, Krieg, finanzieller und sozialer Unsicherheit, Erdbeben und vielen anderen Katastrophen. 1. Mose 22 ist auch eine Geschichte, die auf die ganz aktuelle Frage eingeht, wie wir mit unserer Welt, mit unserer Geschichte umgehen sollen. Es geht auf die Frage ein, dass Menschen immer wieder bereit sind, für ihre Religion zu töten, andere sterben oder leiden zu lassen, sich zurückzuziehen, in Isolation zu begeben und die eigenen Freunde sichern zu wollen. In allen drei abrahamitischen Religionen gibt es Leute, die Gott etwas durch Opfer beweisen wollen. Dabei opfern sie oft auch sich selbst, ja, aber immer opfern sie mit ihren Taten auch andere Menschen. Und ich denke, dass Jesus gerade hier einen entscheidenden Unterschied in der Frage von Glaube und Gehorsam bringt und uns ein Vorbild ist damit. Abraham hätte seinen Sohn, also einen anderen Menschen, geopfert. Jesus opferte sich selbst. Und Jesus opferte sich freiwillig. Er sagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Niemand kann mir mein Leben nehmen, sondern ich gebe es freiwillig, aus Liebe. Das ist die goldene Regel des Gottvertrauens. Wenn dein Gott es wert ist, für ihn zu sterben, dann fang bei dir selber an. Wenn dein Gott es wert ist, für ihn zu sterben, dann fang bei dir selber an. Das ist das Geheimnis von 1. Mose 22. Abraham hätte sagen sollen, Herr, nimm mich, verschone Isaak, verschone den Sohn der Verheißung, nimm mich. Dietrich Bonhoeffer hat das mal so ausgedrückt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er aber Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist und kein Moloch, der sein Opfer haben will, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Wenn wir durch diese Zeiten gut durchkommen wollen, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir die soziale Komplexität erhöhen als Ausdruck wahrer Rechtgläubigkeit, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und uns selbst und unsere Mitmenschen und diese Erde, die Gott uns anvertraut hat. Und dann haben wir die Prüfung bestanden. Amen.